bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Kleinen Schaffenspause sind wir wieder zurück und viele von euch da draußen haben mich gefragt, Olli, was ist los, wann kommt der nächste Machtschädel raus? Und jetzt ist es soweit. Und ich kann euch auch verraten, warum es so war, aber zuerst möchte ich ihn begrüßen, den lieben Dieter. Hallo Dieter.
Hallo Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ja, wir sind zurück. Wir freuen uns, heute wieder einen Podcast aufzunehmen. Und das tun wir nicht alleine, nein, denn wir sind am Ende der Trilogie und bei der Trilogie, da darf der Chrissy nicht fehlen. Hallo Chrissy!
Hallo Dieter, hallo Olli, hallo Schädeln. Ich freue mich wieder mit dabei zu sein.
Mops Fidel wie eh und je, das ist eine Freude, dich wieder klar, mit an Bord zu
haben. Die Trilogie, Olli, du weißt, die liegt mir und dem Dieter ganz, ganz, ganz stark am Herzen. Und um nichts in der Welt. Und ihr wisst, es ist einiges passiert im Vorfeld. Also es war gar nicht so sicher, dass ich teilnehmen kann. Aber ich wusste, ich muss beim Ende dieser Trilogie dabei sein, weil das ist eine Herzensangelegenheit, ein kleines Herzensprojekt eigentlich, diese Trilogie. Für mich, für uns.
Absolut. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer hören es vielleicht sogar, was passiert ist, weil du klingst heute vielleicht ein wenig anders, als man es gewohnt ist. Du hast normalerweise wirklich ein Mikro wie ein Profi, hast da viel teures Geld dafür bezahlt. Aber was war denn da heute los, Chrissy?
Ja, du hast vollkommen recht. Heute ist mir leider ein Missgeschick passiert, beziehungsweise das Equipment hat versagt. Es war nämlich so, dass ich dabei war, das alles aufzubauen und es hat ja schon funktioniert. Ich habe schon Soundcheck und alles gemacht. Und dann ist mir plötzlich dieser, wie heißt denn dieser Ständer, wo das Mikro drauf ist, der ist dann plötzlich runtergefallen und mit dem auch das Mikro und das ist dann einmal am Boden gefallen und seitdem funktioniert mein super Luit DGT 450 leider nicht mehr. Also falls da draußen irgendein Schädel ist, der weiß, wie man das wieder in Gang setzen kann, bitte meldet euch beim Oliver.
Ich finde es schön, dass der Chrissy unsere Hörer da draußen als Schädeln bezeichnet. Das haben wir noch gar nicht so wirklich.
Entschuldige, ich habe mir gedacht, das sind die Schädeln, wie bei uns die Hände.
Genau.
Das haben wir noch nicht etabliert.
Das haben wir noch nicht etabliert, aber das können wir ja diese Folge on the fly, on the spot machen.
Sonst, also falls ihr das nicht wollt, möchte ich mich natürlich bei den Schädeln entschuldigen und die als liebe Hörerinnen und Hörer bezeichnen.
Es klingt natürlich auch Hände, die natürlich die Hörerinnen und Hörer von die rechte und die linke Hand des Podcasts sind. Klingt natürlich auch ein bisschen freundlicher und wohlgesonnener als Schädel, muss man jetzt auch ganz offen und ehrlich sagen. So, ja, Dieter, okay. Du bist eigentlich der Schuldträger, dass wir jetzt 3 Wochen lang nicht aufgenommen haben, was aber überhaupt nichts macht. Eine kleine Schaffenspause tut uns gut, mitten in der Trilogie. Und du warst auf Urlaub und gewisse Stimmen behaupten, du wärst auf Troland gewesen, um deine Podcast-Kräfte zu regenerieren. Hast du denn auch aus der Quelle der Podcast-Kraft getrunken, Dieter?
Ja, diese Gerüchte habe ich gestreut, einfach um da ein bisschen eine Entschuldigung vorzubringen. Nein, natürlich war es nicht so. Bei uns in Österreich hat die Gastronomie wieder aufgesperrt und Olli, ich war natürlich jeden Tag im Biergarten und habe das jetzt mal genossen. Und nach dieser kleinen Schaffenspause, melde auch ich mich zurück, denn so wie der Chrissy schon gesagt hat, für so eine Trilogie, da soll man auch nichts überstürzen, da muss man sich die Zeit nehmen. Und wie gesagt, die haben wir uns genommen und jetzt heute führen wir die Trilogie zu einem furiosen Abschluss, möchte ich behaupten.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Was mich allerdings ein bisschen betrübt ist, wenn du sagst, du warst im Gastgarten, hast viele Biere getrunken, da muss ich schon mit Wehmut an unsere Jungs von Reds denken, die leider nach wie vor gefangen im Kerker sitzen und keine Biere mehr haben. Das ist natürlich eine wirklich dramatische Sache. Ich persönlich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Möge bald jemand kommen, der sie befreit, möge bald jemand irgendwie sie mit Bieren wieder beliefern, dass sie auch wieder zu Kräften kommen. Ich habe ja gehört, sie sind sogar geschrumpft. Sie sind sogar geschrumpft. sind aber gleich schwer wie eh und je. Ja, na, ist wirklich, ja.
Ja, also absoluter Energieabfall, oder? Bei unseren Freunden. Kann ich nur zustimmen. Hoffentlich erbarmt sich irgendjemand und führt den beiden auch wieder mal ihr Lebenselixier zu, ja, das sie ja so dringend benötigen.
Sind so weit geschrumpft, dass man sie gar nicht mehr hören kann, weil sie zu klein sind.
Ja. Aber Chrissy, du hast auch sehr viel Mitleid, oder? Ich glaube, dein Mitleid ist sogar größer als von allen anderen Beteiligten da.
Ja, der Chrissy weiß es, wie es ist, wenn man in Snake Mountain eingekerkert ist und gepeinigt wird.
Also da müsste viel passieren, dass ich da nur mehr hingehe in diesen Kerker. da müsst ihr jetzt mir wirklich überreden. Ja. Aber ich fühle mit.
Zumindest bist du ja essens- und getränkemäßig bist du ja von Beastman gut versorgt worden.
Da gibt's überhaupt nichts da. Darum glaube ich auch, dass es den Jungs von Reds eh gut geht.
Wir reden wie immer am Anfang von unserem Podcast über das Cover. Mechaneck und das Erbe des Grauens steht in Blau drauf. Und wir sehen was, lieber Chrissy? Du hast dich speziell gut mit diesem Design auseinandergesetzt.
Vielen Dank, Oliver, für die Überleitung. Ich habe mich echt tagelang damit beschäftigt, weil es ein sehr forderndes Cover ist, finde ich. Man sieht im Vordergrund den He-Man und den Man at Arms von hinten und sie reißen die Hände in die Höhe. Der He-Man hat seltsamerweise ein rotes Zauberschwert, was den wahrscheinlich, weil man sonst am Cover das Graue nicht so gut erkennen hätte können. Und im Hintergrund sieht man jemanden, und ich vermute, dass es ein Eisriese ist, der auch die Faust ihnen entgegenreckt und den Schwert, ein Eisschwert, ein Riesenschwert in der Hand hat. Ja, für mich zählt es nicht zu den besten Covern, die ich bisher gesehen habe. Also bei der Trilogie ist es sicher die schwächste für mich. Und ich frage mich halt oft, ja, warum gerade das? Für die Story gar nicht so wichtig. Hätte man doch zum Beispiel was anderes machen können, oder?
Absolut. Dieter, zwei Fragen, bevor ich dir deine Gedanken schildern lasse. Erstens einmal, glaubst du, dass dieses rote Zauberschwert das geheime, bisher noch nicht entdeckte Zauberschwert vielleicht ist, was dem He-Man speziell bei kalten Bedingungen besonders viel Kräfte verleiht? Oder er letztendlich, das nehme ich vorweg, er wird ja die Burg dann wieder aus dem Eis herausschmelzen. Vielleicht hilft ihm da dieses Feuerschwert.
Das kann sein.
Und zweite Frage zwei Fragen gleichzeitig. Behalte dir eine bitte in Gedanken. Ja. Zweite Frage, würdest du gerne mal von diesem Eisschwert vom Riesen lecken?
Ja, da beginne ich mit der zweiten Frage. Ich leck keine Eisschwerter, lieber nicht. Da habe ich zu viel Angst vor. Und Olli, du Himmels rotes Zauberschwert, ich glaube, das ist das, was er normalerweise im Handschuhfach von seinem Windrider hat, so wie wir das kennen vom Kerker Skeletors. Das hat er diesmal halt ausgepackt und hat sich gedacht, für diese Folge mal was anderes.
Genau. Immer mal ein bisschen was anderes, damit es nicht so eintönig wird. Genau, ein bisschen was anderes haben wir uns auch gedacht in der Rollenbesetzung. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sagen dieses Mal nichts über unsere Sprecherhelden, denn alle Sprecher sind bereits besprochen worden, die dieses Mal im Fokus stehen.
Alle bereits eingeführt, natürlich. Ja. Also in dieser Folge halt auch wieder Douglas Welbert als Mechaneck und Erich Fesen als Hordak. Haben wir letzte Folge schon besprochen. Also liebe Hörer, gerne in der letzten Folge Angriff der Magier, die übrigens sehr gelungen ist, mal reinhören, wenn ihr über die Synchronsprecher was wissen wollt. Und jetzt haben wir auch den Battlecat schon besprochen.
Battleschädel.
Jochen Seand, auch in der letzten Folge fabulös. Ja, nichts Neues also hier in dieser Folge.
Erik Fesen haben wir sogar damals besprochen, als er als Whiplash vorgekommen ist. in einer Folge. Gut, na dann, liebe Leute, werde ich euch mal heute den Plot schildern. Der Dieter hat es sehr, sehr gut gemacht die letzten Male. Ich versuche, in seine Fußstapfen zu treten. Die Folge eröffnet mit einer extrem chilligen Musik. Frieden pur, Skeletor ist tot. Glauben zumindest alle der Guten. He-Man und seine ganzen Freunde sind sich sicher, Skeletor ist in der letzten Folge in den Krater des Vulkans gestürzt und dort drinnen verbrannt. Aber Stratos stört die schöne, gute Atmosphäre im Garten. Der Adam und der Orko waren am Chillen. Stratos überbringt ihnen eine schlechte Nachricht. Er glaubt nämlich, Skeletor gesehen zu haben. Und in diese Szene platzt plötzlich Mechaneck. Und er macht abfällige Bemerkungen über Stratos' Qualitäten als Kundschafter und meint, es gäbe gar keine Spuren, dass Skeletor noch lebt, weil es nicht stimmt und Stratos sei kein guter Kundschafter. Allerdings er, Mechaneck, der kann sogar sehen, was zwischen den Sternen passiert. Mechaneck und Stratos fangen an zum Streiten und Mechaneck wird beleidigt von Stratos und flüchtet quasi aus der Szene wutentbrannt auf Stridor in die Wüste. In der Wüste, erinnert
ja,
sich.
Ja, da würde ich gerne übernehmen.
Gretchen erlaubt, gerne.
Genau. Ja, also Mechaneck möchte es mal so wirklich beweisen, dass er der Siegertyp ist unter den Masters. Und er erinnert sich auch an etwas, von dem er sich denkt, dass er da die Gelegenheit dazu hat, sich mal zu beweisen. Nämlich, er erinnert sich an seinen alten Freund Kramdor, der leider verunglückt ist, der ihm aber ein Erbe hinterlassen hat. Und dieses Erbe hat er ihm, Mechaneck, vermacht. Er reitet nun auch gleich auf Stridor in die Wüste und macht sich auf die Suche nach einer Kiste, die dort vergraben ist. Und ein Fremder taucht auf, ein Unbekannter. Mechaneck kennt ihn nicht. Er ist sehr vertrauensselig, erzählt auch dem Fremden gleich von seinem Erbe. Und was Mechaneck nicht weiß, der Fremde ist Hordak, der Lehrmeister Skeletors, der ehemalige. Und Hordak gibt ihm gibt den Anschein, ihm helfen zu wollen. Aber als sie dann die Kiste mit dem Erbe Kramdors heben, dann zeigt Hordak sein wahres Gesicht und klaut Mechaneck die Kiste und lässt ihn ein bisschen wie ein Trottel, oder? Lässt er ihn in der Wüste stehen. Nimmt ihm auch noch Stridor, galoppiert weg.
Er lässt ihn dastehen wie den größten Trottel von Eternia.
Genau.
Richtig. Ja, und wir sliden hinüber in die nächste Szene. Und da kennt sich der Chrissy sehr gut aus, denn er war schon mal in Snake Mountain gefangen allerdings. Aber du hast auch die Werkstatt gesehen. Was ist denn da passiert? Du kennst die Räume ganz gut. Vielleicht kannst du uns das schildern.
Ich glaube, du überschätzt du mir ein bisschen. So viel habe ich da gar nicht gesehen damals. Weißt du, ich war ja eingekerkert. Es ist nicht so, dass ich da eine Burgführung, eine Schlossführung bekommen habe. Ja, aber wir sind, du hast vollkommen recht, wir sind in Skeletors Werkstatt. Und dort zeigt Hordak dem Skeletor seinen Stab. Ja, und gemeinsam probieren sie den am Beastman aus. Und da ist wieder euer Liebling, der Peter Passetti, wie ich finde, einfach großartig, indem wie er dann sich darüber erfreut, dass der Beastman jetzt zu klein ist. Und wie er da irgendwie spricht schon, er ist zu klein oder so, man kann ihn gar nicht hören, er ist zu klein. Also so eigentlich sehr, sehr liebevoll und trotzdem macht er sich sehr über ihn lustig. Also das hat er großartig transportiert, weil der Beastman ist dann nicht einmal so groß wie der Daumen vom Hordak und hat eine ganz hohe Stimme und findet es scheußlich. Das ist da passiert.
Ganz scheußlich. Ja, Dieter, hast du überhaupt schon gesagt, was das Erbe ist, was der Hordak da weggenommen hat, weil der Chrissy vom Stab von Hordak redet?
Ja, das Erbe ist ein Stab, der gleichzeitig ein Strahler ist, ein Strahler, der Dinge verkleinert. Und sie probieren ihn aus an Beastman, freuen sich sehr, dass sie jetzt eine ultimative Waffe für den Kampf gegen He-Man in dem Stab gefunden haben. Und ja, mit dieser ausgelassenen Stimmung verlassen wir auch die Werkstatt Skeletors und gehen in ein Weinlokal, wo nämlich...
In die nächste
beste Szene in der ganzen Folge. Es gibt sehr, sehr viele gute Szenen, möchte ich jetzt schon mal sagen. Es ist für mich, und das möchte ich vorwegnehmen, eine sehr positive Folge. Und diese Szene trägt auf jeden Fall dazu bei. Im Weinlokal ist Teela, Adam und Orko. Die saufen miteinander und zwar ordentlich. Und gemeinsam mit einigen anderen Eternian werden Lieder angestimmt oder zumindest sind sie kurz davor zu singen. Aber wiederum wird diese ausgelassene Stimmung unterbrochen und es ist wieder Stratos. Der kommt nicht so richtig in Feierlaune, ist ein bisschen angespannt in der Folge und er kommt herein und berichtet, dass Castle Grayskull weg ist. Ja, wo ist es denn?
Ja. Verschwunden!
Ja, es ist verschwunden. Adam eilt zurück in den Palast und findet auch Man-at-Arms und gemeinsam mit ihm fliegen sie mit dem Windrider an die Stelle, wo Grayskull ursprünglich war und sie bemerken gemeinsam mit Orko, der sich dazu gebeamt hat, dass Castle Grayskull tatsächlich nicht mehr da ist. Und
damals war Trinken und Fliegen noch kein Hindernis, also die haben sie nicht ausgeschlossen. Das sind die 80er, oder?
Dass der Mann nicht abends fliegt, also von daher ist es okay.
Okay, das war der Designated Flyer.
Die haben sie es vorher ausgemacht.
Hordak und Webster greifen plötzlich ein in die Szene und sie kommen mit ihrem Landshark daher, der glaube ich auch in dieser Folge das erste Mal eingeführt wird. Und ja. Das ist eine wichtige Szene, denn am Ende dieser Szene verplappert sich Webster. Und zwar hat er nicht bemerkt, dass Orko, der Trolaner, noch hier ist, während He-Man und Man-at-Arms schon wieder geflüchtet sind. Und Webster sagt, Skeletor wird sich freuen. Orko hört das und berichtet das natürlich zurück im Palast sofort den Helden, dass Skeletor noch lebt. Und die Kundschaft verbreitet sich natürlich wie ein Lauffeuer. Alle sind vollkommen paff. Orko, Mechanek und Stratos, alle drei versuchen sich jetzt als Kundschafter. Sie schwärmen aus und Orko hat ausgekundschaftet, dass die Burg in der Eisregion ist und dass sie auch ganz, ganz klein ist. Und jetzt geht's in die Eisregion. Wer mag wieder übernehmen?
Ja, wer hat's gefunden? Wieder mal der Orko, verstehst? Nicht die großen Kundschafter Stratos und Mechanek. Orko war in der Eiswüste unterwegs und die Zauberin Soa hat ihm hat durch Lichtsignale auf sich aufmerksam gemacht und so konnte Orko die Burg, die dicht im Eis eingeschlossen war, finden. Und darüber berichten, ja. Unsere Helden, die machen sich natürlich auf, Castle Grayskull wieder zurückzuholen. Sie begeben sich zum Windrider, fliegen in die Eisregion und ja, auch schon zum wiederholten Male, oder? Der Windrider ist wieder mal defekt, stürzt ab, sie kommen nicht weiter. Sie werden auch gleich nach dem Absturz von dem Eisriesen, von dem wir schon am Cover gesprochen haben, angegriffen. Der kann schnell in die Flucht geschlagen werden. Aber es gibt noch ganz gefährliche Wesen in diesem Eis, nämlich die Aktoner. Die graben sich durchs Eis und sind rund um die Burg Grayskull und bewachen die Burg. Ja.
Ja, die haben zum Beispiel mich sehr überrascht, weil die tauchen für mich zum ersten Mal irgendwie auf.
Sie tauchen ja gar nicht auf, sie bleiben unterm Eis.
Na, ich höre zum ersten Mal von ihnen und sie haben nur eine ganz kurze Rolle. Sie werden irgendwie nur, kommt mir vor, eingeführt in die Geschichte, um ein bisschen mehr Spannung aufzubauen, aber es hat nicht funktioniert für mich.
Auch nicht für die Geschichte,
das ist vollkommen
weil der He-Man kann die Burg trotzdem befreien und
Ja, eher so hat man ein bisschen so einen Zeitdruck dadurch, oder? Weil die haben sie ja versucht durchzugraben zur Burg. Und der Orko sagt dann nur, naja, die waren schon mal auf meinem Planeten und dort haben sie für viel Unheil gesorgt. Und das hat mich wirklich jetzt nicht in Spannung versetzt. Oder kommen die Aktoren noch einmal irgendwann vor? Oder waren sie schon mal irgendwo?
Nie mehr kommen sie vor.
Nie wieder gehört.
Nie mehr.
Nie mehr.
Das war's. Ja. Aber lass uns war weitermachen. Lass uns das, lieber Chrissy,
Schwäche in der Geschichte, finde ich.
Lass uns das vielleicht noch ein bisschen in die Analyse verschieben und jetzt den Plot noch weiter besprechen. Es geht nämlich eh schon gegen Ende zu. Also, He-Man befreit die Burg aus dem Eis und sie schmeißt in den Kofferraum vom Windrider wahrscheinlich und sie verlassen die Eisregion und inzwischen geht es nochmal kurz nach Snake Mountain. Skeletor möchte den Strahler vernichten, denn er sagt, es reicht, wenn die Burg klein ist und außer Gefecht gesetzt ist und nicht auffindbar ist.
Und er macht es auch. Er will es nicht, nur er macht es auch.
Ja, genau, aber Hordak meint, möchtest du nicht auch deine Gegner verkleinern? Und Skeletor meint nur, ich will doch nicht gegen einen Däumling kämpfen. Und somit vernichten sie mit dem Energiestrahler den Stab und der ist dann auch wirklich kaputt und nicht mehr funktionstüchtig. Wie in Chrissy sein Mikro.
Danke, dass du mich wieder daran erinnerst. Ich hätte es fast schon vergessen.
Ja. Vielleicht solltest du, weil du gerade so gemütlich zurücklehnst, eher, was du jetzt, was du mit dem eingebauten Mikro aufnimmst, eher
dich. Nein, ganz im Gegenteil, ich muss weiter weggehen, weil es sonst andauernd übersteuert.
Ah, okay.
Das macht es so besonders, darum habe ich dann wahrscheinlich auch so einen Hall drauf, so einen komischen, immer wie wenn ich ein Arconia wäre und aus dem Eis sprechen würde.
Genau, oder so, wenn ich einen bösen Skiddy mime im Hörspiel.
Ja, aber eigentlich mal eine ganz vernünftige Idee vom Skeletor, oder? Er hat jetzt die Burg verkleinert, die Burg durch diesen Strahler und er will das einfach diesmal final machen und vernichtet das Gerät, mit dem man sie auch wieder größer machen kann. He-Man, Man-at-Arms, Orko und die anderen, die kommen nun auch mit der Burg wieder aus der Eisregion zurück und überlegen fieberhaft, wie können sie die Burg wieder größer machen. Und Mechanek erinnert sich, dass auch noch anderer Krimskrams in dieser Kiste war, in der Kiste, wo auch der Verkleinerungsstrahler war. Und sie fliegen nochmal in die Wüste und machen sich nochmal auf die Suche nach der Kiste und finden tatsächlich jetzt nichts Interessantes, nichts, wo sie glauben, dass sie damit die Burg wieder zu alter Größe zurückbringen können. Nichtsdestotrotz, Skeletor taucht mit seinen Schergen auf und will unsere Helden, unsere Masters gegen sie kämpfen, sie besiegen. Sie schnappen sich die Kiste und flüchten wieder mal, sie flüchten wirklich sehr oft in der Folge, mit dem Windrider und fliegen zurück an die Stelle, wo Grayskull ursprünglich gestanden ist. Und da haben sie nun die kleine Burg auch wieder platziert. Und ja, Olli, aber damit ist die Burg immer noch zu klein. Kann kein Mensch reingehen,
genau, Gott sei Dank.
Keinen Geist befragen, nichts funktioniert. Wie kommen Sie da jetzt raus?
Ja, die Lösung ist eine Scheibe. Man glaubt es kaum. Eine Scheibe, die sich auch in der Kiste befindet. Sie ist irgendwie so dazwischen, gell? Irgendwo eingeschleust. Man findet sie am Anfang nicht gleich. Und der Orko schafft es mit einem Zauberspruch und die Magie vom Orko zusammen mit der Magie dieser Scheibe, die sind dann tatsächlich stark genug, um Gewitter, Blitz, Donner zu erzeugen. Sie haben irrsinnige Angst, dass jetzt alles vorbei wäre, aber genau das Gegenteil passiert. Innerhalb dieses Gewitters wächst die Burg wieder auf die vorherige Größe. Alles ist gut, alle freuen sich, wir sind bereit für den Schlussgag, wo Mechanek dann nochmal sich selbst ins Rampenlicht stellen möchte, obwohl er eigentlich zuvor schon relativ klein war und noch einmal herausposaunt, dass er doch ein Siegertyp wäre. Das ist der Plot, liebe Leute, für diejenigen, die diese Folge schon lange nicht mehr gehört haben oder gar nicht kennen.
Ja, ganz wunderbar, Olli, gut gemacht. Die Geschichte kommt wieder mal sehr, sehr schnell zu Ende. Aber beginnen wir mal ganz, ganz von vorne, die erste Szene. Die Folge startet im, Chrissy, das wird dich freuen, sie startet im Garten vom Königspalast in Eternis und ganz entspannt Adam, Orko sitzen im Garten und freuen sich des Lebens. Warum sollten sie sich Sorgen machen? Skeletor ist ja tot und sie genießen ihr Leben in vollen Zügen, oder? Hat man so den Eindruck?
Voll. Den Eindruck habe ich auch gehabt, ja. Nur leider, ja, haben sie dann wieder Besuch bekommen, wie jedes Mal. Ich habe schon wieder gehofft, dass das mir vielleicht länger so geht, dass man da ein bisschen mehr von dieser Entspannung mitbekommt, die der Prinz Adam und der Ork oder Gringer und so immer haben. Leider wieder nicht. Genau. Die ist wieder zu kurz gekommen.
Also du hast ja so eine Dauerschleife eingestellt dann bei dir, dass du die ersten paar Minuten immer und immer wieder, damit es ein bisschen verlängert, künstlich verlängert.
Das könntest du zum Geburtstag schicken, zusammengeschnitten, alle Anfänge.
Ja, alle Szenen im Garten.
Super, alle Gartenszenen. Ja, keine Bienen dieses Mal, Burschen, oder?
Keine Bienen, dafür war keine Zeit.
Ich nicht gehört. Viel Vögelgezwitscher, Vogelgezwitscher, aber
keine Bienen
waren dieses Mal nicht.
Aber ein super interessanter Dialog und ein wirklich gelungener Dialog zwischen Stratos und Mechaneck, die eben gleich am Anfang wetteifern, wer ist der bessere Kundschafter, und finde ich super gelungen. Stratos sagt, ja, ich bin der Herr des Sonnenwindes, kein Adler sieht besser als ich. Mechaneck preist sich selbst als galaktischer Kundschafter. Sie provozieren sich gegenseitig und es kommt dann wirklich dazu, dass Stratos, ja, muss man sagen, er beleidigt Mechaneck. Er sagt, ja, du bist zwar der galaktische Kundschafter, aber du siehst doch die Dummheit über deinen eigenen Füßen nicht. Und das bringt, eigentlich ist das Stratos schuld, oder? Weil wenn der jetzt den Mechaneck nicht so in Rage versetzt hätte, wäre der auch nicht losgeritten mit Streetor und hätte auch nicht den Stab geholt, oder?
Ja, es ist unglaublich. Also ich meine, Mechaneck wehrt sich noch, völlig verständlich, und sagt zum Stratos, du bist ein Esel. Und Stratos sagt, und du kannst nichts weiter als deinen Hals recken, was ich persönlich sehr gute Retourkutsche finde.
Ja, absolut, ja.
Weil es irgendwie ja die, wie soll ich sagen, das Tool, was der Mechaneck hat, ja eigentlich schlecht macht, finde ich jetzt aus Werbesicht gar keinen so tollen Schachzug.
Ach so, du meinst, weil das von der Mechaneck-Actionfigur war wie sagt man das Gimmick? Man dreht den Körper und der Hals kommt raus.
Ja. Genau, ja, richtig.
Ja, das war schon cool. Ich habe einen Mechaneck gehabt natürlich. Ich habe oft den Hals ausgefahren.
Sicher, was hat er aber nicht machen können, oder? Wie der Stratos schon sagt.
Da waren doch auch auf den Hals so Dinge eingraviert.
Nein, eingraviert nicht, aber das war richtig. Der Hals war so ein technisch metallener Hals, da waren so wie Schaltkreise und halt das war sozusagen, ja, okay. hat einen technisch-mechanischen Anstrich bekommen, der Hals. Genau. Na, aber
auf jeden Fall ein absolut ikonischer Dialog.
Und was Mechaneck oder beziehungsweise sein Sprecher Douglas Welbard wirklich gut macht, er setzt den Mechaneck wie schon in der Vorfolge wirklich sehr, sehr gut an. Er moduliert super mit der Stimme, wenn er so narzisstisch überheblich von sich erzählt und wie er dann so richtig wütend wird, oder da redet Mechaneck wirklich wie ein Kind. Das wirst du mir büßen, Stratos. Du wirst mich um Verzeihung bitten. Wart's nur ab. Also geht er sehr schön von einer Stimmung in die andere. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie auch schon letzte Folge, Mechaneck, einfach super.
Ja, eben, Stratos sagt sogar nochmal, du bist der größte Esel.
Es ist ganz klares Mobbing, meiner Meinung nach.
Unglaublich.
Mechaneck wird gemobbt.
Einen Siegertypen wie Mechaneck, ja, richtig.
Ja.
Ja, und Mechaneck reitet in die Wüste, und dass er sich da wirklich so rein zufällig an sein Erbe erinnert, ist natürlich schon etwas merkwürdig. entweder ich bekomme etwas geerbt und dann kümmern die mich gleich drum oder nicht. Ja, ich habe mir halt gedacht, der Mechanic wirkt schon auch ein bisschen wie ein Erbschleicher, weil er wollte Kramdor das Leben retten. Es ist ihm leider nicht gelungen. Und das ist, ja.
Naja,
was sagt ihr dazu?
Nein, finde ich gar nicht so. Ich habe es probiert, aber was mir halt schon sehr stark auffällt, ist, dass Mechanic da sehr verletzlich ist in dem Moment, in dem er Hordak trifft und froh ist, jemanden zu treffen, der nett mit ihm redet, der dann vorgibt, den anderen Typen, der gestorben ist, auch zu kennen und so. Das, glaube ich, das bedeutet eben in so einem Moment, wo sie sich alleine gelassen fühlt, sehr viel.
Ach, das finde ich wahnsinnig, Chrissy. Das ist eine super Interpretation. Ich habe nämlich auch so ein Gefühl gehabt, ja. Es wird nicht so wirklich verraten, wer ist der Kramdor, ja. Wird eh noch interessant, weil der hatte doch ganz interessante Sachen in seiner Kiste. Und wie war vor allem die Beziehung zwischen Mechanic und Kramdor? Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, ja, der Mechanic, der ist da vielleicht auch noch so ein bisschen von Schuldgefühlen geplagt oder halt, ja, hat keine so guten Erinnerungen. Vielleicht wirft er sich auch selber viel vor und ja, und wirklich, es fühlt sich so an, wie wenn er sich richtig darüber freut, dass da jetzt ein Fremder daherkommt und mit ihm das Erbe seines Freundes Kramdor sucht und die Kiste hebt. Ja, ja, richtig gut.
Ich möchte an der Stelle jetzt noch was sagen zu der Stimme von Mechanic. Also wenn man sich so durchs Internet stöbert, merkt man relativ schnell, dass es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie der Douglas Welbert den Mechanic auslegt und interpretiert. Und natürlich auch vom Dialogbuch her ist der Mechanic natürlich eher als Comedy-Charakter angelegt. Und ich persönlich liebe es, wie Douglas Welbert das macht. Und jetzt weiß ich auch, nachdem ich es jetzt noch zweimal gehört habe, warum. Warum mir das einfach immer so speziell auch in Erinnerung geblieben ist. Diese Folge habe ich wahrscheinlich am alleröftesten gehört von allen, weil das einfach so eine gute Laune-Folge ist. Es ist, weil der Douglas Welbert den Mechanic voll auf die Hallervorden macht. Und das ist mir dieses Mal heute, also die zwei Mal, wo ich es die letzten Tage gehört habe, das erste Mal aufgefallen. Das ist wirklich, hört euch das mal an. Das, ja, du hast recht, Fremder. Je näher du kommst, desto besser kann ich dich sehen. Oder, nein, nimm mir nicht auch noch das Pferd. Stridor, du hast mir zu gehorchen, mir. Und das ist noch in einigen anderen Stellen mir dann aufgefallen, der Didi Hallervorden würde es nicht anders machen. Das ist wirklich
ja, Tatsache. Also du hast völlig recht. Die Assoziation habe ich nie gehabt, aber es gibt so Szenen, wo man das wirklich raushört. Ja? Und du hast ja auch schon gesagt, Olli Mechanic, vielleicht ein Erbschleicher, Mechanic und die Rache der Enterbten, vielleicht so, Mechanic, du bringst mich noch ins Grab. Ja. Na, also er aus meiner Sicht, er hat dieses Slapstickhafte der Mechanic, gerade wenn er so überechauffiert redet, ja, ziemlich gleich wie der Didi Hallervorden. Und war echt eine interessante Assoziation. Also kann ich jetzt nachvollziehen. Hm?
Dankeschön. Und eine Frage: Warum weiß Hordak überhaupt von diesem Erbe? Kann man das jemand von euch beantworten?
Also das ist der große, meiner Meinung nach, das große Geheimnis dieser Folge, wer war Kramdor, ja? Weil der muss schon irgendwie früher mal eine Bedeutung gehabt haben, weil der Mechanic kennt ihn, der Horda kennt ihn auch, er hat geheimnisvolle, magische, sehr, sehr mächtige Objekte, den Stab, diese Scheibe und so weiter. Also das wird, können wir vorwegnehmen, in dieser Folge einfach nicht aufgelöst. Aber, wie gesagt, ich persönlich glaube, der Kramdor war entweder auch sowas wie ein, ja, wie ein Magier oder zu mir, oder wie ein Man-at-Arms, wie ein Waffenmeister und ist wahrscheinlich auch mal über Hordak gestolpert in seinem, in seinem Leben.
Okay, interessant, ja. Ja, also muss fast so sein. Aber es ist wirklich ein großes Fragezeichen, warum Hordak auch Kramdor kennt und warum er da jetzt.
Wir sind jetzt auch bei der Analyse, ich glaube, jetzt kann ich das echt sagen. Es gibt in dieser Folge einige so Ungereimtheiten im Drehbuch für mich. Das ist eine davon. Ah, dass der Hordak da plötzlich da ist, das ist genauso aus dem Nichts. Das ist, ich weiß gar nicht, ob da viel Geschichte dahinter ist oder ob es einfach nur sehr schlecht gemacht ist.
Naja, schlecht gemacht. Also, wie man ja von früheren
Folgen... Naja, du, wenn du eine Geschichte schreibst, muss das irgendwie nachvollziehbar sein. Für einen Erwachsenen ist es auch nicht nachvollziehbar. Mhm. Als Kind, weiß ich nicht, Olli, du hast das oft gehört, ist es dir vielleicht gar nicht aufgefallen oder hast du es nicht weiter hinterfragt?
Na, absolut und, nicht richtig, ja.
Genauso wie mit denen, die sie da, denen, die sie durchgraben, zum geschrumpften Castle Grayskull oder wo plötzlich dann wieder mal der Windrider stirbt, nur dass sie gegen den Eisriesen kämpfen können und
ist ein bisschen konstruiert, kann man das vielleicht so zusammenfassen?
Ja, nicht einmal so überzeugend. Wenn, Leute, wenn ihr das vergleicht, ich weiß, es gibt dann eh noch eine Bewertung, aber wenn ihr das vergleicht mit den letzten beiden Folgen, die wirklich für mich beide sehr spannend waren, dann stinkt diese Folge einfach ab.
Ja, aber noch nicht in dieser Szene,
muss ich
oder?
So sagen.
Also es gibt definitiv Schwächen in der Story, im Spannungsbogen. Aber ich sage mal, bei anderen Folgen, da hat er der Skeletor oder der Triklops haben irgendwelche überwachen auch den Gegner so ein bisschen. Die haben ja auch ihre Kundschafter und die sehen, aha, Mechanic reitet auf Streetor weg und der Hordak geht mal nachsehen, weil den kennen sie ja noch nicht. Also eigentlich passt alles in den Plan so rein.
Hordak, okay, ja, so kann man es erklären.
Wieder versetzt sich immer sehr, sehr gut hinein. Das ist wirklich, vor allem gerade die letzten Folgen, da reißt er uns immer raus. Halt. Der ist da richtig drin im Plot. Ja. Skeletors Werkstatt ist dann die nächste Szene.
Ja, ich glaube, er ist sogar besser als der Plot. Dieter macht den Plot. Die hätten ihn Dieter einsetzen sollen, um den Plot für diese Folge zu schreiben.
Ja, jetzt kann man es sagen, das HG, das ist in Wirklichkeit ein Synonym für Dieter seinen Bruder, der auch die gleichen
Initial.
Anfangsbuchstaben hat. Von Initialen, dankeschön.
Der reißt sich schon wieder aus.
Die gleichen Initialen hat. Der reißt er mich schon wieder aus, ja. Und deswegen ist der Dieter da natürlich noch mehr drinnen, weil sein Bruder hat die ganzen Dinge geschrieben und der Dieter hat sich damals als
ganz kleines Kind damals nur so jung auf mich, hat er wieder nicht gehört, ja.
Weil er immer so heimlich in das
große HG
Buch reingeschaut hat.
Ja,
wieso? Dein Bruder ist 10 Jahre älter.
Genau, ja.
Hordak ist der Lehrmeister von Skeletor und das lässt er ordentlich raushängen, oder? Hordak ist... sehr ernst und meint zum Skeletor in der Werkstatt, lache nicht, Skeletor, wenn dein Lehrmeister dir etwas zeigt, dann weiß er warum. Aber der Skeletor wischt das ein bisschen weg und lässt dich da gar nicht so richtig provozieren oder nimmt es relativ locker. Irgendwie eine ganz interessante Szene von der Dynamik.
Der Hordak begegnet der Hordak wird in dieser Folge erst so richtig eingeführt. Zuerst in der Szene mit Mechanic, wo er mal so, sich sein Vertrauen erschleicht und man dann merkt, hey, der ist richtig böse, der ist richtig fies. Zuerst macht er auf gut Freund, nachher klaut er den wertvollen Schatz. Und dann, Olli, was du vergessen hast, Hordak beginnt ja in dieser Szene in Snake Mountain Skeletor so wie einen Buben zu rufen, oder? Skeletor, wo bist du? Komm mal her oder irgendwie so. Also definitiv jetzt nicht unterwürfig, warum auch, er ist ja sozusagen auch ein großer, ja genau, na komm schon her.
Na komm schon her.
Ja, Begegnung auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also da merkt man in dieser Folge Hordak absolut ebenbürtig, er ist auch in der Folge wirklich der mit dem Plan, oder? Skeletor ist ja, der hat ja relativ wenig Ideen in dieser Folge. Bis auf das eine Mal, wo er sagt, lass uns den Strahler zerstören. Aber alles andere sagt der Hordak, so jetzt
absolut.
Schau mal Skeletor, jetzt machen wir das. Mhm. Also absolut tonangebend hier. Hordak. Mhm. Mhm.
Ja, aber eher nur nachvollziehbar wieder. Sonst hätten sie ja den Charakter Horak überhaupt nicht einführen müssen, wenn der jetzt nicht da was zum Sagen hätte. Oder und als ehemaliger Lehrmeister sollte auch nicht dem Skeletor untergeordnet sein, finde ich.
Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wird halt in den späteren Folgen immer mehr abgeschwächt. Also da ist er dann irgendwie nicht mehr so tonangebend wie noch in dieser Folge. Hm. Noch viel schöner ist der Peter Passetti, nämlich wie der Hordak ihm sagt, naja, du kannst es ja an Beastman ausprobieren. Dann sagt Skeletor, wird Beastman sterben? Mit so einer kleinen Pause vor Sterben, wo er wirklich so abwägend einmal sich überlegt, probieren wir mal die Waffe aus, schauen wir mal, wenn der Beastman stirbt, so, ja, nehme ich das in Kauf oder nicht? Also richtig, also einfach so.
Heftig ja, eigentlich, ja.
Was ist Pro und Contra? Richtig, ich kann die Waffe ausprobieren, stimmt. Vielleicht stirbt der Beastman. Naja, fragen wir vorher mal.
Also, wenn Hordak gesagt hätte, ja, Beastman wird sterben, hätte er es wahrscheinlich trotzdem gemacht.
Genau.
Gott sei Dank passiert das nicht. Und Beastman wird verkleinert und da ist mir eigentlich wieder richtig eingefahren. Also ich habe mich daran erinnert, dass mich das als Kind schon sehr verstört hat. Also Beastman schreit so arg und das ist so intensiv. Sehr merkwürdig.
Also ja, weil sie wirklich die Stimme so ändert, oder? Die wird verzerrt und ist mir genauso gegangen. Es macht sein ganz mulmiges Gefühl, weil sich die Stimme so verzerrt und es wirkt irgendwie grotesk. Ja? Also die Folge hat nicht viel Horrorfaktor, nicht so viel wie die vorherige, aber das war definitiv ein Moment, wo es einem als Kind auch gruseln kann. Ja?
Ganz genau. Und genau das Gegenteil ist dann wieder in der nächsten Szene. Wo sie im Weinlokal sitzen. Und Chrissy, du bist ja auch ein passionierter Weintrinker. Und wie hat dir diese Szene gefallen? Die ist ja völlig irre, oder?
Ja, die Zeiten sind schon lang vorbei, Oliver. Wie hat mir diese Szene gefallen? Naja, ich habe mir versucht, das vorzustellen. Und es ist mir nicht gut gelungen, wenn man die Masters in einem Weinlokal vorstellt, wie sie dann sitzen auf so einem Tisch gegenüber und irgendwie, weiß nicht, Weingläser oder Weinflaschen da vor sich haben. Und das ist so, also, ich habe mir so ähnlich vorgestellt wie so eine Taverne, ja, in einem Film. Mhm. Ja, wichtig war Redman, finde ich. Aber na, also was neu für mich war, dass Orko gut singen kann anscheinend. Sonst hat es mir nicht so, das passt für mich nicht rein. Ich mache die Serie, die Folge jetzt sehr schlecht die ganze Zeit, aber das ist wirklich meine Meinung. Ich finde das Weinlokal in einer Masters-Hörspielfolge passt
ja, für das, mich. Also nicht. Aus meiner Sicht hat das schon ganz gut gepasst, weil Skeletor haben sie ja immer noch geglaubt, ist tot, sorgenfreies Leben, sie sitzen und feiern bei Speis und Trank, was an dieser Szene wirklich neu und auch sehr, sehr...
Und dann geht der Prinz, der sonst immer nur im Garten abhängt, alleine, abgeschottet vom Volk, setzt sie dann in irgendeine x-beliebige Taverne mit seinen Superheldenhaberern.
Naja, und trinkt. Warum? Also der Prinz Adam ist ja sonst auch mit der Teela und mit dem Mechaneck und mit Orko und so weiter unterwegs. Also...
Ja, ist er das in der Öffentlichkeit unterwegs? Der ist ja schon der Prinz, oder? Ja, der ist doch. So.
Harry und Meghan haben sich auch ein bisschen abgekapselt vom Königshaus, ja? Wer weiß, vielleicht hat der Adam da auch.
Ja, oder so der Adam.
Attitüden
Adam ist gehabt. Mehr als der Prinz Charles.
Na, aber ja. Chrissy.
Aber die Teela ist doch normal immer total straight, oder? Die will Karriere machen.
Na, was für mich neu war in dieser Szene und wie gesagt sehr erheiternd und sehr amüsierend, es ist die erste Feierszene, Weintrinkszene, wo sie auch wirklich ausgelassen betrunken sind. Das hört man ja ganz deutlich. War bei den anderen, bei Sturm auf Castle Grayskull, alle nüchtern, ja, auf der Seeadler, alle nüchtern, aber hier das Volk und vor allem der Mechaneck, der lallt, was daher. Raven, wolltest du uns nicht was vorsingen? Also absolut absoffene Geschichte, wie man in Österreich so schön sagt.
Ja, es ist in Wirklichkeit absolut herrlich, oder? Es ist wunderschön, wie sie alle da sitzen, vor allem halt auch die Eternia, und bringt uns noch Wein, trinkt, Freunde, Platz für Prinz Adam. Und der Mechanic, nämlich natürlich auch der Douglas Velbert, einen dieser Leute spricht, ganz völlig lallend, aber da merkt man, wie unglaublich gut dieser Douglas Velbert hier delivered. Vollkommen lallen, wie du richtig sagst. Und eine Frau sagt im Hintergrund nur, Raven doch nicht.
Es ist, was ich mich da gefragt habe, wie würde das denn klingen, wenn der Raven jetzt ein Volkslied singt? Was ich mit meinem Schädel ramme, das ist daher nur noch Schrott. So stelle ich mir das vor. Ja.
Oder? Er ist ein einfaches
Gebiet. Im Vollrausch zu Berge, wir ziehen voller. Ja.
Wir krachen mit den Schädel
gegen. Tanzen ohne Hose um die Butterdose.
Nein, aber drum sagen sie nachher, Ramen singen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Olli, Chrissy, eine Sache ist mir aufgefallen. Nämlich nachdem Stratos die schlechte Nachricht überbringt, Castle Grayskull ist weg. Adam sagt dann, ich gehe zum Palast, ich nehme einen Windrider. Ist euch das aufgefallen?
Ja.
Erste Folge, wo es scheinbar mehrere Windrider gibt, weil er nimmt einen und der Sprecher wiederholt es dann auch nochmal. Sie starten alle in einem Windrider und so. Ja,
komisch, aber ist nur nachvollziehbar, weil der geht ja eh so oft ein.
Ersatzwagen.
Genau.
Genau, ja. Ja, also wie gesagt, großartige Szene im Weinlokal und ja, nachdem Adam nach der Nachricht von Stratos das Weinlokal Hals über Kopf verlässt, sieht so aus, wie wenn Teela da sitzen bleibt.
Ja, die Teela, die kommt doch tatsächlich nicht mehr vor, Teela. Das ist ja unfassbar. Ja. Die bleibt da einfach sitzen im Weinlokal, trotz der...
Hat noch nicht ausgetrunken.
Ja, das kann nicht sein. Manche Damen, die nuckeln einfach nur so etwas nippen, sagt man eigentlich eher. An ihrem Gläschen, das kann natürlich sein, dass da der Grund liegt, ja.
Bleibt sitzen und muss dann natürlich auch die dicke Rechnung zahlen am Ende. das ist dann ihr Pech. Aber ja, Adam, haben wir schon gesagt, sucht Man at Arms auf.
Ja, interessant, Dieter, das möchte ich noch ganz kurz dazwischen sagen, dazwischen grätschen. Der Adam ist so verantwortungsvoll wie nie zuvor, oder? Normalerweise sagt er immer, oh, nein, ich lege mich lieber aufs Ohr oder ich gehe lieber ins Konzert oder das ist mir viel zu gefährlich. Und dieses Mal ist es so, dass er sofort die Initiative ergreift und sagt, okay, bleibt so sitzen, trinkt es in Ruhe aus, ich laufe zum Palast und suche Man at Arms.
Ja, das stimmt.
Eigentlich untypisch für ihn.
Ja, das stimmt. Oder sagt er nicht auch, weil das sagt er schon öfters so, ich gehe mal He-Man holen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er da nicht auch wieder sagt, er macht sich auf die Suche nach He-Man. Aber ja, tatsächlich wird Adam hier sofort aktiv. Und die Teela, von der man sich das erwartet, als
Oberbefehlshaberin
der königlichen Leibwache, die bewacht zwar den Königspalast, aber die Burg Grayskull ist ja dann doch, geht ja so ein bisschen am A vorbei.
Genau, Sprecher erwähnt es, glaube ich, dass Adam zur Burg eilt. So ist es. Okay, genau. Chrissy, wie so geht's weiter? Chrissy? Wo ist der Chrissy?
Wo ist denn der Chrissy jetzt?
Keine Ahnung.
Hat sich der davon gestohlen?
Chrissy, bist du noch da?
Ja.
Der ist weg?
Ja. Ist vielleicht Pipi machen. Wird schon wieder auftauchen, oder?
Ja, mysteriös. Wo ist unser Christian? Mysteriös. Was hat der wieder vor, Dieter?
Soll's uns egal sein, ja. Chrissy kommt und geht, wie es ihm beliebt. Aber doch verdächtig, oder? Gerade beim Abschluss der Trilogie, wo er gesagt hat, ein Herzensprojekt und jetzt ist er auf einmal weg.
Naja. Na, hoffentlich macht er was
wird
Ordentliches.
Wird man sehen.
Wird man sehen, liebe Leute,
wird
man sehen.
Wird man sehen.
Vielleicht steigt er nochmal ein, vielleicht auch nicht. Wir machen zu zweit auf jeden Fall weiter. Die da haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt.
Unbedingt.
Man at Arms.
Ja, Chrissy.
Ja, Man at Arms, Chrissy, was jetzt?
Chrissy ist jetzt weg, aber du, Olli, der Landshark taucht
ja
auf, oder?
Guter Ersatz.
Dann in der Szene, wo Adam, der sich in He-Man verwandelt hat, mit Man at Arms beim Platz von Castle Grayskull ist, da wird der Landshark eingeführt. Mhm. Ein gefährliches Gerät rollt daher mit Hordak und Webster drauf und ich muss sagen, super eingeführt, macht richtig Angst. Und
absolut.
Unsere Helden haben auch nicht wirklich eine Chance, oder? Die müssen flüchten vor
genau,
vor
ja, dem Landshark. Richtig, ja. Also im Gegensatz zum Chrissy hat der Landshark wirklich scharfe Zähne, ein sehr, sehr gutes Gebiss. Chrissy ist ja schon ein bisschen älteres Semester, der ja, ist ja eher schon kurz vor den dritten Zähnen.
Ja, der Chrissy hat die scharfe Zunge,
ja.
Der Landshark die scharfen Zähne.
Genau.
Die ergänzen sich gut.
Wichtig an der Szene ist auf jeden Fall Webster, der Dolm. Der verplappert sich und ist natürlich auch eine ganz wichtige, für mich klassischste Szene von allen Hörspielen auch. Wie Webster sich hier verredet, verplappert und Hordak sagt dann, ein ärgerlicher Fehler, Webster. Und Dieter, ich sag dir eines, ich habe es sowohl auf YouTube als auch auf MP3 als auch auf Kassette. Auf Kassette habe ich es dieses Mal nicht gehört, aber ich habe es einmal auf YouTube und einmal auf MP3 gehört. Mhm. Deine alten MP3s, die du damals aus dem Heimnetzwerk gesaugt hast, glaube ich,
ja.
die beinhalten oder diese Aufnahme beinhaltet ein ärgerlicher Fehler, Webster, aber YouTube hat es rausgeschnitten,
ja, hat's nicht.
Oder irgendwie ist es abhanden gekommen, so wie uns der Chrissy schon wieder. Also es ist
ja, das ist schade für euch, liebe Hörer da draußen, weil das ist wirklich super gemacht von Hordak. Er rügt Webster hier und betont das ganz wunderschön. Ich habe es natürlich immer noch im Ohr, habe die Folge oft genug gehört. Aber ja, sehr schade, da ist die YouTube-Aufnahme leider unterbrochen an dieser Stelle. Und man hört das nicht mehr. Naja.
Yes, so ist es.
Aber gut, wen man auch nicht so wirklich hört, ist Orko, oder? Wie er He-Man berichten will von dem, was er da erlauscht hat.
Mhm,
aber He-Man wieder mal sehr, wie soll ich sagen, sehr zurechtweisend sagt, Orko, du wartest jetzt, ich höre mir zuerst mal an, was nämlich Mechaneck, ja, was Mechaneck zu sagen hat. Finde ich auch ganz interessant, dass er jetzt ihm da den Vorrang gibt.
Wo er ihn doch in der letzten Folge so genervt hat, gell? Das ist ja eigentlich ja, also Machtschädel ist wieder da, He-Man lässt ihn wieder raushängen, sehr despektierlich Orko gegenüber, zieht Stratos und Mechaneck dem Orko vor, obwohl Orko doch sowas Wichtiges zu sagen hat. Also, wie er aussteigt aus einem Windrider, ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast, so wie er wie einem das Greiz irrsinnig wehtun würde, weil er so lange im Windrider gesessen ist. Das ist auch ganz interessant, wenn man da ein bisschen genauer hinhört.
ist mir nicht aufgefallen, ja. Aber wahrscheinlich du, so wie der Magnum halt aus seinem roten Sportwagen aussteigt.
So in die Richtung, so. Ja. Ja, und Orko sagt, Skeletor lädt und alle sind total von den Socken und auch Stratos. Und das finde ich auch wiederum sehr, sehr interessant und lustig. Hm. Warum ist Stratos so paff, wo er ihn doch selbst gesehen hat?
Ja. Genau, das ist eigentlich, könnte der Stratos einhaken, okay, ja, dann haben wir jetzt Bestätigung, ich dachte mir schon oder so, aber naja, okay, aber das sind halt Kleinigkeiten im Plot, die hier nicht berücksichtigt wurden, genau.
Kann man so lassen, es ist schon in Ordnung, ja. Hast du gehört, wir sind ja auch jetzt immer wieder mal ins Wrestling-Universum eingetaucht und alle die, die den Hexer Jim Duggan noch gehören, die den Hexer Jim Duggan noch kennen, so wollte ich sagen, die mögen in dieser Szene nochmal ihre Ohren spitzen. Und zwar habe ich den Hexer Jim Duggan im Hintergrund schreien gehört. Und zwar ganz eindeutig.
In Man at Arms Werkstatt. Ja, also, da würde er auch reinpassen, oder? Mit seinem 2x4 Holzlatte rennt er irgendwo hinten herum und sagt, ho!
Ganz genau. Ja. Also entweder hat der Man at Arms das Fenster offen oder er läuft da durch die Werkstatt. Ich weiß es nicht genau.
Also ich habe nachher nochmal, bin ich zu dieser Szene hin geswitcht in der Aufnahme und habe es mir nochmal angehört. Wirklich gutes Ohr, Olli. Weil man hört halt wie immer in Man at Arms Werkstatt so die Maschinengeräusche im Hintergrund. Klingt ein bisschen so nach Lokomotive in einem alten Western, so Zischgeräusche und so. Und ja.
Naja, es ist auch das Treiben in der Stadt. Also es ist tatsächlich, es sind andere Handwerker, die man da hört, die gewisse Hintergrundgeräusche machen und unter anderem auch das. So stelle ich mir das vor. Also es ist wirklich reges Treiben.
Mag so sein, mag so sein, ja.
Genau.
Jedenfalls erwähnenswert in dieser Szene ist auch noch, finde ich ganz interessant, dass Mechaneck die Hordak-Origin erzählt, wenn man es überhaupt so nennen will, weil es ist sehr kurz und knapp, oder? Er sagt eigentlich nur zwei Sachen. Hordak ist von einem fremden Planeten hierher gekommen und er war der ehemalige Lehrmeister Skeletors. Recht viel mehr wird nicht verraten. Aber ja, Mechaneck weist dann auch schon die Hörer darauf hin, ihm ist nicht verborgen geblieben, dass es da auch Spannungen gibt zwischen Hordak und Skeletor und ja, dass sich früher oder später hier ein Machtkampf, wer ist denn das Oberhaupt der Bösewicht auf Eternia, dass der entbrennen wird. Also da hat der gute Mechaneck schon eine gute Ahnung gehabt, sagen wir es mal so.
Seherische Fähigkeiten, eindeutig. Nicht nur ein guter Kundschafter, auch ein guter Seher. Das ist auch wieder wahrscheinlich, weil ja viele von unseren Sprechern auch bei den Asterix-Folgen mitsprechen. Und von daher sind dann auch hier wieder Elemente eingeflossen. Der Seher, dann die Taverne und solche Dinge, die sind wahrscheinlich vom Asterix rüber gekommen.
Ja, wieder ein bisschen so mehr Mittelalter-Feeling in dieser Folge. Ja.
Ja, also wir müssen jetzt in die Eisregion, um die Burg wieder zu befreien. Warum müssen wir in die Eisregion, Dieter? Hast du darüber Gedanken gemacht? Haben Sie
ja, das ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Story holpert oft so ein bisschen dahin und Skeletor hat die Burg verkleinert und so wie es aussieht, man weiß es nicht genau, aber er hat sich gedacht, entweder er oder Hordak, bringen wir die Burg doch in die Eisregion, ja, wahrscheinlich an einen der beiden Pole und vergraben kann man sie nicht, aber lassen wir sie dort im Eis verschwinden. Ja? Warum die Eisregion, warum nicht? Keine Ahnung. In den Krater von einem Vulkan reinwerfen, warum nicht irgendwo im Meer versenken die kleine Burg? Oder vielleicht das verkleinerte Castle Grayskull mal so einfach die schiefe Bahn runterrutschen lassen, oder? Wären alles Optionen gewesen, aber Grayskull kommt in die Eisregion, dort wo Soa halt dann auch Lichtsignale aussenden kann, war vielleicht eine kleine Schwachstelle da in Hordaks Plan.
Ja, richtig. Mechaneck erinnert mich in dieser nächsten Szene auch ein bisschen, nicht nur an Didi Hallervorden, sondern auch ein bisschen an Sam Hawkins. Weil, mitten im Eis... Nicht gerade erfreulich, wenn ich das so sagen darf. Also gerade, dass er nicht sagt,
Wenn ich mich nicht irre. Da ist die Burg mitten im Eis. Das ist ja mal von Skeletor gut eingefädelt, wenn ich mich nicht irre.
Eingeschädelt auch, ja. Genau.
Eingeschädelt.
Ja, genau. Dass die Windrider mal so wirklich mal wieder TÜV überprüft gehören, das haben wir, glaube ich, vorher schon im Plot kurz erwähnt. Die bleiben ja ständig hängen, ja. Und ist immer irgendwas. Das kann es nicht sein, oder?
Ja, aber deswegen hat der Man at Arms ja auch, so wie es aussieht, mehrere gebaut. Also jetzt auch ein paar Ersatz Windrider, weil, wie wir vorher gehört haben, in dieser Folge steigen sie ja in einen Windrider.
Richtig.
Aber auch dieser geht kaputt. Ja,
ja, beziehungsweise.
Aber er kann ihn ja in 4 Stunden reparieren, wie wir auch.
Ja, und sie stürzen eigentlich relativ heftig ab und trotzdem, ja, passieren tut da Gott sei Dank nicht viel. Orko ist wieder lustig, weil er macht die Augen zu und glaubt, der Eisbrocken ist weg. Überhaupt gleiten sie sehr, sehr lange da übers Eis. Also sie führen ja da wirklich lange, lange Dialoge, ja. Während sie da landen. Gut trotz der harten Landung alle wohlauf sind und dann ewig lang zu diesem Eisbrocken rutschen.
Ja, das ist sowieso irgendwie auch ein bisschen eine komische Szene. Also auch diese ganze halblustige Geschichte mit sie rutschen auf einen Eisbrocken zu und Orko will ihn wegzaubern und sagt, oh, ich habe ihn weggezaubert, er ist weg. Und Man at Arms sagt, nein, Orko, du hast nur die Augen zugemacht. Also habe ich jetzt nicht besonders lustig gefunden. Ist mir auch als Kind schon ein bisschen komisch vorgekommen. Und ja, auch so wie du gesagt hast, die viele Zeit, die da vergeht, hätte da nicht Man at Arms irgendwie den Windrider vielleicht doch noch irgendwie zur Seite steuern können mit irgendeinem Triebwerk, das noch ein bisschen funktioniert, wenn er so viel Zeit hat.
Und
das war alles nicht ganz so glatt.
Und was hier erstmals für mich etwas zu bemängeln ist, ist die Produktion, die ja normalerweise immer sehr, sehr stark ist. Aber hier ist zum Beispiel fast kein Sound im Hintergrund. Natürlich, sie rutschen ja, übers Eis, das ist okay, aber auch das hätte man irgendwie vertonen können. Also da fehlt mir ein bisschen die Liebe auch zum Detail in dieser Szene. Liebe zum Detail fehlt mir auch bei Maisriesen. Oder wolltest du noch was zu dem...
Wobei da... Nein, wollte ich gerade einhaken, weil beim Eisriesen, da passt zumindest die Soundkulisse. Na. Da hört man wieder so ganz im Hintergrund... genau. So fast dumpfe Schreie von dem Eisriesen. Klingt ein bisschen so, wie wenn er noch ein paar Kilometer weg wäre. Aber sie kämpfen schon gegen ihn. Und ja... als Gegner jetzt auch nicht so erschöpfend, so wirklich Spannung kommt da nicht auf. Eisriese taucht auf und wird besiegt und weiter geht's.
Hauptsache er ist im Cover. Da.
Ja, genau. Das haben wir, das haben sie geschafft damit.
Genau, auch dass die Aktonier schon mal auf Trolan waren, ist halt für mich eines der Dinge, die konstruiert wirken, weil
ja, die haben nicht viel zu tun gehabt hier, außer dass sie die Burg bedrohen, indem sie sich hingraben zur Burg, aber ja, war auch oder wäre verzichtbar gewesen, beziehungsweise halt, ja, ich bin sowieso der Meinung, der Spannungsbogen ist bei dieser Folge nicht so ganz, hat nicht so ganz geklappt, den so richtig aufzubauen und die Aktone helfen hier auch nicht so wirklich.
Genau, Gott sei Dank haben wir ja schon wesentlich, sage ich mal, schlimmere Dinge gehabt. Von daher, ja, tut es keinen...
Hält man aus.
Ja, genau, richtig.
Tut es keinem weh.
Tut es keinem weh und ja, unterm Strich ist die Folge ja trotzdem nachvollziehbar. Ja, genau.
Ja, ist ja eine gute Laune-Folge, haben wir schon gesagt.
Absolut.
Hat jetzt nicht den Anspruch hier... Gruseln oder große Spannung zu erzeugen.
Genau. Auch die nächste Szene, wo Skeletor eben meint, er will nicht gegen einen Däumling kämpfen und den Strahler beinhart vernichtet. Gute Idee, Dieter. Weiß nicht so recht.
Ja, naja, gehört aber auch zur guten Laune ein bisschen dazu. Ich finde das ganz lustig, wie Skeletor begeistert ist von seiner Idee, ja. Hordak rät ihm ja davon ab, das ist eine mächtige Waffe, die kannst du auch anders einsetzen, aber Skeletor mit so ein bisschen kindlicher Freude, so, nein, das mache ich jetzt kaputt, dann kann das keiner mehr benutzen. Und habe ich schön gefunden, wie er so sagt, Ich ziele mit dem Energiestrahler des Roton. Achtung! Hordak, zieh den Kopf ein! So richtig, kann ich mir so wirklich gut vorstellen, ja, irgendwo im so auf außerhalb von Snake Mountain steht da das Skeletor mit Roton, Hordak und wenn der Hordak nicht den Kopf einzieht, dann wird trotzdem drauf losgeballert.
Na sicher. Er sagt ja sogar in der Szene vorher, komm, wir gehen raus. Also ist auch das schön. So,
ja.
sind in Labor und gehen an die frische Luft. Und ja.
Und was auch
kann
schön
man viel
ist,
schöne Sachen also reininterpretieren.
Ja, aber Olli, jetzt musst du dir das vorstellen. Ja, jetzt liegt da dieser Strahler, dieser Stab auf dem Felsen. Skeletor zielt hin, macht ihn kaputt. Und Hordak bricht in frenetischen Jubel aus, oder? Mhm. Er ist absolut begeistert, dass jetzt Skeletor ihn getroffen hat. Und er sagt so, ja, haha, Skeletor, du hast es geschafft. ja, ist eine ganz schöne Szene. Kann man sich echt mit einem Schmunzeln anhören.
Absolut. Und eine Lanze möchte ich schon auch noch brechen, weil ich habe auch in vielen Kommentaren gelesen, warum will Skeletor nicht gegen den Däumling kämpfen? Warum macht er sich diese Waffe nicht noch mehr zu nutzen und verkleinert nicht so, auch noch seine Feinde? Ich denke mir, Skeletor ist halt ein überheblicher Typ und er weiß prinzipiell, und da hat er auch recht, He-Man ist ohne Castle Grayskull schlagbar und das will er sich gönnen und das finde ich prinzipiell schon auch okay. Also das ist für mich passend, dass er die Waffe vernichtet, um auch zu verhindern, dass er wieder einmal kurz vor seinem großen Sieg dann vielleicht die Waffe wieder abgeben muss oder verliert. Vernichtet er sie lieber, weil He-Man ist eigentlich ja schon geschlagen, weil Castle Grayskull schon verkleinert worden ist. Also da muss ich dem Internet widersprechen.
Wobei sich das halt in dieser Folge auch nicht ganz erklärt, was jetzt wirklich welchen Schaden die Masters da davon tragen. Also ich sage mal, weil die Burg war ja schon verkleinert, Prinz Adam hat sich trotzdem in He-Man verwandeln können. Das hat trotzdem funktioniert. Aber klar, sie können halt die Burg nicht mehr betreten, sie können den Geist von Castle Grayskull nicht um Rat fragen. Und der Geist, der war ja wirklich gefangen in dieser, oder ist gefangen in dieser verkleinerten Burg, der kann ihnen halt auch nicht helfen oder wahrscheinlich auch nicht seine Macht so entfalten. Aber zumindest, ja, He-Man hatte damit noch nicht besiegt, weil Adam kann sich auch weiterhin in He-Man verwandeln.
Naja, letztendlich sind wir hier wieder bei den Felsnadeln angekommen und die Kiste.
Wie sie die Kiste suchen.
Genau, ja. Mhm. Also natürlich vorher, glaube ich, gibt es auch die Szene, wo die Dämonen des Bösen mit einem Sammelsaurus angreifen. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, haben die einen zweiten? Oder ist das, nein, das ist eigentlich jetzt erst. Das kommt jetzt erst. Entschuldigung, ich lese es da gerade auch noch. Das ist bei den Felsenhallen. Also ich war schon in der richtigen Szene. Ja. Sie kommen wieder zur Kiste mit dem Grimmskrams und da Skeletors Mannen greifen hier mit dem Sammelsaurus an.
Ja, da hat man halt wieder mal den Battle Bones gedroppt, oder? Recht viel mehr würde ich da jetzt nicht hineininterpretieren.
Ja, aber der ist ja bei den Guten.
Ja, ist ein Zweiter.
Ein Zweiter.
Haben Sie mal, hat der Treeclops nachgebaut. Nein, aber das merkt man ja schon, also vor allem jetzt in den letzten Folgen ganz deutlich, dass halt oft mal auch Actionfiguren oder Fahrzeuge oder so vorkommen oder erwähnt werden, die jetzt nicht wirklich großartig was zur Story beitragen, aber die, wo man halt wieder mal hört, ah ja, den gibt es ja auch noch, kann ich ja, wo sich das Kind dann denkt, kann ich ja auf die Wunschliste ans Christkind, kann ich dem mal mit draufgeben.
Ja. Ja, das Kind oder der Geek.
Genau.
Okay,
was mich da sehr verwundert hat, Olli, in dieser Szene, Jetzt hat Skeletor mit der Hilfe des Erbes Kramdors die Burg Castle Grayskull verkleinert. Ja? Also die Masters wissen, Hordak hat das geklaut und ist im Besitz von Hordak und von Skeletor. Jetzt rücken die schon an und unsere Masters nehmen die Kiste mit dem Krimskrams, wo sie eigentlich vorher schon gesagt haben, ja, da ist nicht viel mit Wert dabei, und fliehen und sagen dann noch, ja, Skeletor wird sich ärgern. Warum kämpfen die jetzt nicht gegen Skeletor und stellen ihn zur Rede, wo ist der Stab, was habt ihr damit gemacht und so weiter? Wäre doch viel naheliegender, oder?
Das stimmt. Es ist sogar so, dass Mechaneck es erwähnt. Er sagt, da ist dieser Hordak. Ich würde ihm so gern meine Keule zu schmecken geben. Und wird aber zurückgehalten. Darf dem Hordak seine Keule nicht zu schmecken geben. Und ja, sie ziehen die Flucht vor. Es ist wirklich sehr auffällig, dass sie so oft fliehen, wie du vorher schon erwähnt hast. Gebe ich dir vollkommen recht. Sehr auffällig
und macht an dieser Stelle einfach absolut keinen Sinn, ja. He-Man muss da hin zu Skeletor und sagen, rück den Stab raus und ihn einfach niederringen, aber ja, warum auch immer, sie glauben, mit der Kiste genug zu haben. Sie täuschen sich ja auch nicht, aber auch das konnte ja vorher keiner so.
Ja, und He-Man meint ja noch so belustigt, nein, Mechaneck, Skeletor ärgert sich schon genug, wenn wir ihm entwischen, und sagt halt zu Skeletor, was echt auch eine sehr witzige Szene ist, sagt dann zu Man-at-Arms, starte Man-at-Arms, und Man-at-Arms, genau das habe ich vor, ab dafür. Und dieses ab dafür, das kann man jetzt auch nicht so gut nachsprechen in der Analyse, aber hört euch diese Szene nochmal an. Und es ist so, ja. Und ab dafür, so wie und Zussel. So, erinnert mich stark an Spencer Hill.
Macht absolut keinen Sinn, ja.
Spencer Hill Szene für mich. Und ab dafür. So, Schnodderdeutsch.
So, ein Kauderwelsch einfach mal so nachschießen. Ja, Olli, aber jetzt muss ich dich schon fragen, hast du da so ein gutes Ohr gehabt? Hast du das rausgehört oder hast du das in der Transkription gelesen?
Habe ich
Weil ganz ehrlich,
rausgehört und dann nochmal nachgelesen.
Man hört es ja fast nicht. Wirklich? Weil Man-at-Arms sagt das dann, nachdem die Maschinen schon gestartet sind und einfach ja die klassischen Windrider-Geräusche kommen. Und also mir wäre es nicht aufgefallen. Also wirklich gutes Ohr, Hut ab und ja, sorgt für ein kleines Amüsement hier an dieser Stelle. Genau.
Sehe ich auch so.
Was mich auch amüsiert hat, wieder ein Spruch vom guten Man-at-Arms mit der Krimskramskiste, oder? Da sind sie dann an der Stelle von Castle Grayskull. Orko will der Kiste mit Hilfe eines Zaubers entlocken, ob da nicht doch was Brauchbares drin ist. Und Orko zaubert und Man-at-Arms sagt wirklich so in einem auch schon spöttischen Ton: Na, was passiert denn da? Gar nichts.
So. Richtig. Ja.
Also es ist wirklich die Folge, wo Mechaneck, Orko, wo sie einfach nacheinander alle irgendwie gedisst werden oder irgendwie spöttisch behandelt werden. Wirklich unglaublich.
Na, darum heißt er ja Dies im Nachnamen, weil er gerne diest.
Der Karl Walter.
Richtig. Ja. Naja, was ist das für eine CD? Was ist das für eine Scheibe? Ist das eine CD? Ich weiß es nicht genau.
Ja, also man hat die Assoziation, oder? Weil He-Man sagt, eine bunte Scheibe ist herausgebrochen, sie schillert in allen Farben des Regenbogens, da denkt man sofort an wenn man eine umgedrehte CD in der Hand hat.
Genau.
Ist halt auch ein bisschen konstruiert, so es gibt da noch eine zweite Möglichkeit, die Kramdor hinterlassen hat, die Dinge wieder umkehrt, die der Stab verkleinert hat, ist ein bisschen schräg. Was auch schräg ist, wie die Scheibe zum Einsatz kommt und so weiter. Blitz, Donnergrollen oder mächtige Soundkulisse. Und man hört auch so Stimmen im Hintergrund. Ist dir das aufgefallen? So ein bisschen auch wie bei Angriff der Magier. So, ho, ho, ho. So, ja, ich habe es im Ohr, so eben wie die entfernten Schreie der Magier, was stimmt, mich ja einfach doch wieder zu der Hypothese bringt, dass der Kramdor schon auch irgendwie das dem was Magisches anhaftet.
Na, möglicherweise haben wir in der nächsten Folge Besuch von einem Magier, der kann uns dann da vielleicht genaueren Aufschluss geben.
Ja, vielleicht. Vielleicht auch ein Freund von Kramdor, ja, der ihm leider nicht helfen konnte, wie er im Sterben lag. Aber ja.
Na, lass es uns nicht vergessen, dass wir hier nachfragen, ja, wenn uns die Gelegenheit geboten wird. Auf jeden Fall habe ich mir noch...
Du, der Chrissy ist noch nicht aufgetaucht, oder?
Ja, was ist der jetzt auch von einem Magier weggezaubert worden, aus der Folge gezaubert worden, oder ist er von alleine abgehauen? Ich weiß es nicht. Oder was hat der vor? Er
verkleinert und kommt nicht mehr zum Mikro hoch.
Ja, er hat ja gar kein Mikro mehr, es ist ja mehr runtergefallen.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist er jetzt verkleinert, ist irgendwo unterm Tisch, oder? Hm. Und... Kann nicht mehr zu uns sprechen, weil man hört ihn kaum, er ist zu klein.
Puh, das ist eine mysteriöse Angelegenheit auf jeden Fall. Also,
sehr.
Was ist mit Chrissy los?
Mysteriös haben wir schon gesagt, auch dass die Burg dann doch ganz plötzlich mit Hilfe dieser Scheibe wieder größer wird. Du, eigentlich ganz gut, dass die Burg... da doch schon wieder an ihrem Platz gestanden ist und nicht noch im Kofferraum vom Windrider war oder vielleicht ja irgendwo anders. Ja, so.
Im Palast.
Gut, dass sie die nicht mit den Man-at-Arms Werkstatt genommen haben, das verkleinerte Castle Grayskull. Wäre auch naheliegend eigentlich, oder? Dass man mal das Man-at-Arms mit seinen Gerätschaften das günstig untersucht.
Ja, genau. Richtig Glück gehabt, dass sie tatsächlich auch wieder an der gleichen Stelle vergrößert wird, als sie vorher war. Nehmen wir gerne so mit. Passt. Kann es weitergehen in der nächsten Folge mit Castle Grayskull an der gleichen Stelle.
Genau.
Gut.
Genau, ja.
Müssen wir auf den Schlussgag eingehen oder können wir den einfach überspringen?
Ja, eigentlich nicht. Also Schlussgag auf Mechanics-Kosten höre ich gar nicht gern. Können sich die Hörer gerne selber anhören, aber war ein bisschen, war jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes dabei.
Mechanic, der Siegertyp, ja, natürlich Olli, prinzipiell auch schon auch ein ikonisches Zitat auch, was sehr, sehr vielen Masters, Hörspielfans einfach auch im Ohr ist. Mechanic, der Siegertyp, das ist
ja, natürlich.
Eine geflügelte Phrase. Also von daher passt schon, dass uns das nochmal in Erinnerung gerufen wird beim Schlussgag und wir werden es ja auch nochmal aufgreifen dann am Ende unseres Podcasts. Weil da wird ja wieder der Vergleich stattfinden.
Ja, Olli, das war sie, die Folge. Mhm. Du, jetzt sag mal, wie fällt denn dein Fazit aus?
Mein Fazit ist kurz und bündig dieses Mal. Erstens mal, ja, frage ich mich, was ist mit Teela? Warum kommt sie nicht mehr vor? Hängt sie vielleicht immer noch im Beisel ab? Das ist die erste Frage, die ich mir hier stelle beim Fazit. Für mich ein sehr lustiger, amüsanter Gedanke, dass Teela da einfach weiterhin im Lokal trinkt und wie du schon richtig gesagt hast, dann am Ende die dicke Rechnung hat mit Ram-Man zusammen. aber in Wirklichkeit ist es für mich die absolut lustigste Folge von allen. Sie ist, wie schon einige Male betont, eine richtige gute Laune-Folge. Ich habe diese Folge wahnsinnig oft als Kind mir reingegeben in den Kassettenrekorder, weil ich sie einfach immer und immer wieder auch hören konnte und weil sie einfach...
Oft aufgerollt dann auch, oder? Wieder die Kassette, wenn sich das Tonband verfangen hat und so.
Auf jeden Fall.
Mit einem eckigen Bleistift wieder... Es waren immer die Folgen, die man am öftersten gehört hat.
Ja, na, aber ganz ehrlich, ich meine, natürlich, der Plot hat seine Schwächen, aber er ist prinzipiell okay. ist konstant. Es gibt wesentlich schwächere Handlungsstränge und es gibt keine Szene und keine Situationen, die einen irgendwie betrüben oder die einem irgendwie Angst machen oder die einen irgendwie dazu bringen, diese Folge nicht zu hören. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sie einfach so gerne und so oft gehört habe. Zusätzlich halt natürlich zu diesem wahnsinnig sympathischen Douglas Welbert, der den Mechaneck einfach unglaublich toll interpretiert und dadurch diese Geschichte für mich auch nochmal fast in neue Sphären hebt. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Leistung. Ich ziehe hier auf jeden Fall meinen Hut. Mich nervt der überhaupt nicht. Mich spricht das total an. Und von daher sehr, sehr positives Fazit.
Ja, zwei Punkte, Olli, da hätte ich gern deine Meinung noch dazu. Also einerseits, ja, gute Laune-Folge, aber es war halt doch der Abschluss einer sehr interessanten Trilogie. Wird es sozusagen als Ende nach Angriff der Magier, sozusagen wird die Folge da dem Anspruch gerecht. Und auch, wie zufrieden bist du da mit Hordak? Also Hordak kurz angeteasert in der letzten Folge, jetzt das erste Mal so richtig in Aktion. Wie hat dir Hordaks Auftritt gefallen in der Folge? Ja,
nostalgisch, überhaupt keine Frage, passt alles ganz wunderbar. Ich habe nie ein Problem gehabt als Kind, dass die Trilogie hier vielleicht noch ein bisschen ein besseres Ende hätte finden können. Für mich war das immer ganz rund. Das passt. Hordak bin ich sowieso ein großer Fan, auch natürlich von der Stimme, weil eben mir auch von der Cosby Show schon die Stimme bekannt war und vertraut und das ja auch eine sehr sympathische Rolle ist, eben der Großvater bzw. der Vater von Huxtable, von Bill Cosby. Das
von Heathcliff.
Von Heathcliff das hat gut gepasst. Also
praktisch genau gleich angelegt, oder? So der ehemalige Lehrmeister.
Absolut, genau. Große Sympathiepunkte auch an dieser Stelle. Ja, jetzt natürlich.
Ja, aber dann lass mich da mal einhaken. Oder wolltest du.
Nein, ich wollte nur sagen, natürlich aus der analytischen Sicht jetzt betrachtet, so wie wir uns die Hörspiele halt jetzt nochmal mit 40 plus anhören, muss man natürlich schon sagen, dass diese Geschichte, wie der Chrissy, wie er noch da war, schon kurz erwähnt hat, natürlich nicht mithalten kann mit den beiden anderen. Aber ich finde sie trotzdem wesentlich besser als sehr, sehr viele andere.
Definitiv, ja. Ja, dem kann ich was abgewinnen, weil natürlich die Folge war sympathisch, lustig, kindgerecht, sage ich mal, und als Kind natürlich auch eine meiner Lieblingsfolgen. Aber ganz ehrlich, also mich hat das damals schon, als Kind schon auch, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber der Spannungsbogen ist halt hier nur mittelmäßig und so wirklich nach diesem ersten Auftritt von Hordak, wie er Skeletor rettet im Vulkan, war es ein bisschen mau. Also ich hätte mir da erwartet von Hordak, dass er einfach noch mehr Gefahr mit reinbringt. Ja? Der kommt jetzt von einem fremden Planeten, ist vielleicht ein Magier oder ein Halber, hat, was weiß ich, für Kräfte oder magische Artefakte mit im Gepäck. Insgesamt, sage ich mal, ist Hordak hier unter meinen Erwartungen geblieben. Also sein Auftritt war gut, Sprecher haben ihn natürlich, wie schon besprochen, gut angelegt, auch schöne Dialoge mit Skeletor, das hat alles gepasst. Aber die Bösen sind jetzt durch Hordak nicht wirklich gefährlicher geworden, hab ich so das Gefühl gehabt.
Ja, Ja. Das stimmt, also er hat nicht viel mit dem Hordak der Comics zu tun, der Zeichentrickserie zu tun. Der Magier ist hier überhaupt nicht zutage gekommen. Das ist absolut richtig. Es ist ein reines Feeling. Genau, ja. Und hier spielt für mich natürlich, wie bei allen Folgen, einfach auch mit, dass ich in erster Linie ja mit den Hörspielen, genauso wie du, und mit den Origins der Hörspielen aufgewachsen bin. Und daher ist das für mich auch die erste Quelle sozusagen, die ich mir da auch immer wieder hernehme. Und drum fehlt mir das nicht so wie vielen anderen Moto-Fans vielleicht.
Ja, klar. Aber was mir gefehlt hat, nach diesem wirklich guten Plan von Hordak am Ende der letzten Folge von Angriff der Magier: Nein, Skeletor, wir haben Zeit, wir ganz Eternia glaubt, dass du tot bist, dass dann die Auflösung mehr oder weniger, dass er doch nicht tot ist, so rüberkommt wie, ja, Stratos sieht ihn mal so in den Mystic Mountains irgendwo herumwandern, muss man sich auch fragen, okay, warum tut der Skeletor das, wenn er eigentlich geheim bleiben will? Und dann, ja, Webster verplappert sich. Ja, okay. Ganz ehrlich, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte es mir anders vorgestellt, so, ja, in irgendeiner Kampfszene, ja, wo He-Man schon unter Bedrängnis ist, dann taucht auf einmal noch das Skeletor auf und die Helden sind noch mehr geschockt und noch mehr verunsichert. Ah, Skeletor lebt, das wäre irgendwie... Das war bei der lachenden Brücke fast besser, das Überraschungsmoment. Da hat man ja auch geglaubt, Skeletor ist im Ozean ertrunken. Einfach ja, dieses Überraschungsmoment, Skeletor ist nicht besiegt, er ist hier und stellt sich uns entgegen. Also das sind für mich da wo die Folge unter meiner Erwartungshaltung geblieben ist. Aber ansonsten, Olli, stimme ich dir völlig zu. Folge lebt natürlich von den Dialogen. Stratos, Mechaneck, Hordak, Skeletor, wirklich sehr, sehr schön. Und da findet man schöne Evergreens, die man sich immer wieder anhören kann und die einem immer wieder zum Schmunzeln bringen. Olli, nach deinem Fazit, jetzt sag uns, was gibst du auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du der Folge für eine Note?
Ja, ich gebe dieser Folge eine 8 von 10. Und zwar nicht nur, weil 8 meine Lieblingszahl ist, sondern auch, weil ich diese Folge wirklich sehr, sehr gern habe und diese Folge so oft in meinem Kassettenrekorder war wie wahrscheinlich keine andere. Und von daher eine wunderbare, solide 8.
Ja, bei mir ist es so, auch ein bisschen aus Nostalgiegründen bekommt sie von mir eine 7 von 10. Aus genannten Gründen einfach eine schöne Folge, aber doch mit ein paar Schwächen. Deshalb bleibe ich da noch einen Punkt drunter unter dir. Eine 7 von 10 zum Abschluss der Trilogie Nacht über Castle Grayskull, Angriff der Magier und Mechaneck und das Erbe des Grauens.
Na dann lock das mal ein in deine Tabelle für unser...
Lock ich ein?
Genau, für unsere Statistik, die wir dann natürlich am Schluss nochmal veröffentlichen werden.
Bedienen werden.
Und war wieder eine schöne Folge mit etlichen technischen Problemen dieses Mal. Also da war einiges los. Jetzt zum Schluss ist mir noch einmal sogar, nachdem Skype plötzlich nicht mehr funktionierte und wir aufs Handy umgestiegen sind, auch noch der Handy-Akku ausgegangen. Und der Chrissy ist weg und ich war kurz weg und am Anfang ist dem Chrissy das Mikro runtergefallen und nur du, bei dir hat es halbwegs gepasst heute, oder?
Ja, natürlich.
Na, du bist doch auch einmal weg gewesen dazwischen. Deine Aufnahme war abgerissen nach 9 Minuten.
Ja, genau. Stimmt. Ja. Du, wie gesagt, da müssen wir uns ein Beispiel nehmen an unseren Masters. Die lassen sich auch nicht von Widrigkeiten unterkriegen, da muss man durch und das werden wir natürlich auch tun. Ja, liebe Leute da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines Review zum Masters Europa Hörspiel. Olli, ich möchte dir, ich kann es ja nur mit dir stellen, die Siegertyp-Frage, wahrscheinlich die letzte an dieser Stelle.
Ah ja, darf ich vorher noch was machen? Und zwar, bevor du mir diese Siegertyp-Frage stellst, in dieser Folge wurde ja niemals geklärt, wer der bessere Siegertyp ist. Entschuldigung, wer der bessere Kundschafter ist. Naja. Und das ist auch so eine offene Frage in dieser Geschichte. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, kannst du mir vielleicht beantworten, wer der bessere Kundschafter ist? Mechanek oder Stratos?
Ja, du, schau, die Folge hat es gezeigt. Orko ist der beste Kundschafter, weil er hat ja die Burg gefunden. Wie auch in anderen Folgen so oft Orko auch schon die wirklich wichtigen Informationen übertragen hat. Ja, also ganz ehrlich, da können sich die beiden Stratos und Mechanek noch so sehr rühmen. In dieser Folge haben sie nicht wirklich viel dazu beitragen können, um die ganze Chose wieder um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber Olli, du hast natürlich recht, in dieser Folge wird nicht aufgeklärt, wer der bessere Kundschafter ist.
Ja, dann bin ich jetzt bereit für deine alles entscheidende Siegertyp-Frage. Die letzte Siegertyp-Frage, dann müssen wir was anderes finden. Also wenn ich dir die Siegertyp-Frage stellen dürfte, was natürlich nicht der Fall ist, dann hätte ich dich ja gefragt, wir müssen die Staffel übergeben. Daher, wer ist der größere Siegertyp? Mechanek oder Stinkor, der natürlich in der Höhle bleibt in Zukunft und wo wir dann vielleicht in Zukunft sagen können, wer soll lieber in der Höhle bleiben? Stinkor oder, oder jemand anderes?
Mechanek ist natürlich der Siegertyp, ja.
Ja, ich sage Dankeschön von meiner Seite, überlasse dir wie immer natürlich die letzten Worte, freue mich auf die nächsten Folgen von He-Mans Machtschädel, es wird wieder interessant werden, das Dämonenpferd ist zu besprechen, von daher freue ich mich auf die zukünftigen Ausgaben.
Da freue ich mich auch, liebe Hörer, es bleibt spannend, es bleibt bei den Masters spannend, ja, was passiert mit dem Dämonenpferd? Und was passiert eigentlich mit Chrissy, der nicht mehr auftaucht? Ist er wieder entführt worden? Und wie geht's Dennis und Nico ohne Biere? Alles das werdet ihr noch erfahren. Und ja, ich bedanke mich recht schön bei dir, Olli. Und zu guter Letzt möchte ich noch an dieser Stelle sagen, was ich immer am Ende unseres Podcasts sage, nämlich: Seid versichert da draußen, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.
Hallo Dieter. Hallo Oleander. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin nicht wieder entführt worden vom Skeletor, nein. Ich habe mich selbst inspiriert durch die Heldengeschichten von He-Man. Einfach einmal selbst am Weg gemacht und ich wollte die Raz befreien. Ich wollte selbst einmal Held sein. Und habe es ja geschafft, mich in den Kerker Skeletors reinzuschleichen. Habe aber nur zwei Raz vorgefunden dort. Und habe dann beschlossen, einfach wieder zu gehen. Solange nicht das, wo der Dritte ist. Weil sonst der Dritte vielleicht für immer verloren wäre. Und habe mich rausgeschlichen, wieder aus Snake Mountain, und da habe ich dann ein bisschen laufen müssen, weil Beastman hinter mir her war. Aber ich habe es geschafft, ich bin noch ein bisschen außer Atem jetzt. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Supermarkt und werde mal ein 6er-Tragerl Bier besorgen für die Raz. Vielleicht kommen dann alle drei. Bis dahin, halt's mir die Daumen. Und ciao!